Mainframe. What the heck? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe-Community.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 97 des Mainframe What the Heck Podcasts mit dem Tobi und der Heidi. Hallo Tobi.
Hallo Heidi.
Ja, heute hast du wieder einen Gast mitgebracht. Stell den doch mal vor.
Ja, wir sind freuen uns sehr. Mal wieder Labor, diesmal aber nicht Research wie beim letzten Mal, sondern diesmal richtig Produktentwicklung. Und vor allen Dingen da als bekannt, würde ich sagen, bei dem einen oder anderen, der Marc Bayerle für die Themen Performance im Linux und vor allen Dingen natürlich Performance im Java-Umfeld. Hallo Marc, schön, dass du da bist.
Hallo Heidi, hallo Tobi, danke für die Einladung.
Jetzt soll's ja vorkommen, dass sich vielleicht Leute noch nicht kennen. Ja, ist ja fast unvorstellbar, aber kann ja passieren. Vielleicht erzählst du uns mal so ein bisschen, wie bist du denn überhaupt zu diesem Mainframe-Markt gekommen? Du bist ja jetzt auch nicht Generation, also man sieht dich ja jetzt physisch nicht, aber du bist ja auch noch nicht 64 live dabei gewesen, ja, sondern bist ja auch später dazu gekommen. Wie war das denn bei dir? Warum bist du denn auf dem Mainframe gelandet?
Ja, da gibt's ein ganz klarer Auslöser dafür, wenn man so will. Und zwar war das bei mir der Professor Sprut, wenn sich der eine oder andere vielleicht noch an ihn erinnert. Ja, also ich habe an der Universität Tübingen studiert und damals war die Informatik noch relativ jung, ja, also kleines Institut, nicht so viele Studenten, was sehr angenehm war, wenn man halt direkt persönliche Kontakt gehabt hat zu den ganzen Profs und so weiter. Und da war der Professor Sprut dann dabei und der hat die Vorlesung Client-Server-Systeme gehalten an die Informatik. Und natürlich, ich sag mal, als Mainframe-Urgestein musste dann halt auch in viele seiner Vorlesungen sehr detailliert, aber auch wirklich sehr gekonnt, muss man sagen, über den Mainframe dann erzähle. Und das hat dann halt mein Interesse geweckt, weil so als normaler Student, sag ich mal, kommt man natürlich erstmal mit dem Mainframe leider nicht so wirklich in Berührung. Aber das war schon sehr spannend, muss ich sagen, was der Professor Sprut da immer erzählt hat über den Mainframe. Das hat einfach halt mein Interesse geweckt an dem ganzen Thema. Ja, und der Rest hat sich dann quasi natürlich dann irgendwie ergeben. Ja, ich habe dann über den Professor Sprut eine Residency gemacht bei der IBM in Poughkeepsie. Also war dann halt, ich weiß gar nicht mehr, 4 oder 6 Wochen dort, habe beim Redbook mitgeschrieben. Cool. Was natürlich halt auch für so einen Studenten echt eine coole Erfahrung war mit dem ganzen internationalen Team dort. Ich kann mich noch erinnern, da war irgendwie ein Kanadier dabei, da war ein Ägypter dabei, da war irgendwie eine Australierin dabei. Das war wirklich ein super Team. Und dann bin ich wieder zurück und dann wollten mich auch gleich die Leute vom Böblingen Labor, die haben das irgendwie spitz gekriegt, dann für eine Diplomarbeit verhaftet. Okay. Damals war ich dann aber noch nicht so weit. Wollte dann erstmal fertig studieren, habe das dann auch gemacht und habe dann praktisch tatsächlich dann als Abschluss dann meine Diplomarbeit geschrieben und die habe ich dann auch im Böblingen Labor dann gemacht. Ja, und der Rest ist Geschichte sozusagen. Okay. Dann bin ich hängen geblieben und bereue es bis heute nicht. Ja.
Spannend. Was ist denn spannend. Was ist dann jetzt heute deine Aufgabe?
Ja, also aktuell ist mein Job, ich bin in einem Team, das organisatorisch der Hardware angegliedert ist. Ja, wir nennen uns Systems Performance Linux auf Z. Also innerhalb der Z-Organisation gibt es relativ große und auch wichtige Performance-Organisationen. Ja, also das ist ein richtig großes weltweites Team. Ganz grob kann man sagen, es gibt halt so ungefähr die Hälfte, die sich eher mit ZOS-Performance beschäftigt und alles, was halt dazugehört. Ja, also Basis-Betriebssystem-Performance, Sysplex-Performance, COBOL-Performance und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt uns, Linux-Team, und wir beschäftigen uns natürlich halt, wie der Name ja schon sagt, hauptsächlich mit Linux-Workloads auf der Plattform. Ja, also wer das schon mal gesehen hat, unsere Abteilung, wir machen für jede neue Mainframe-Generation diese sogenannte Proof-Points. Das heißt, wir nehmen populäre Workloads, lassen die laufen, auf der neueste Mainframe-Generation und gucke dann halt, wie die Performance dann ist, gebe Feedback an unser Hardware-Development, wenn irgendwas nicht so optimal läuft und im Idealfall machen wir dann so einen Proofpoint draus, also zeige dann, wie viel schneller die neue Generation im Vergleich zur alten Generation ist, beziehungsweise wie viel schneller der Mainframe, der aktuelle, im Vergleich zur aktuellsten Intel-Generation ist. Ja, das ist so eine der Kernaufgaben unserer Abteilung. Ja, und außerdem machen wir noch viele andere Sachen, halt immer so in dem Performance-Umfeld. Wer zum Beispiel diese LSPR-Tabelle kennt für ZOS, ja, die gibt's auch für Linux. Ja, das ist halt die Kunde, die sie, Kapazitätsplanungen machen können, für wenn sie sich eine neue Mainframe anschaffen. Das wird auch bei uns in der Abteilung gemacht. Und mein Themenbereich, wenn man so will, ist eigentlich bei uns in der Abteilung das ganze Ecosystem-Thema. Ja, also Vendore, die ihre Lösung auf Z portieren wollen und dann Benchmarks machen und sowas alles. Also eins der letzteren Beispiele, was ich da jetzt gerade aktuell anguckt habe, wäre zum Beispiel der CockroachDB, ja, also eine neuartige Datenbank, die dann halt noch nie jemand zuvor auf Z-Performance vertestet hat. Das habe dann ich auch bei uns in der Abteilung maßgeblich halt mit vorantriebe. Und ganz aktuell momentan gucke mir HashiCorp Vault an, wie das performt auf der Z. Aber da kann ich leider nicht viel dazu sagen, weil das ist wirklich ganz neu.
Okay, spannend. Ja, gibt es denn überhaupt aus deiner Sicht irgendeinen Workload und auf Linux, der nicht auf Z gehört?
Sehr gute Frage, ja. Sagen wir mal, alles, was unwichtig ist, gehört natürlich eigentlich halt nicht auf Linux auf Z, weil unsere Plattform ist ja wirklich die Mission-Critical-Plattform für alles, was halt für Unternehmen hochkritisch ist. Und deswegen würde ich so sagen, also alle Sachen, auf die man irgendwie im Notfall verzichten kann, ja, natürlich kann man die auch auf Mainframe laufen lassen, aber es macht halt weniger Sinn irgendwo, ja, weil nochmal, die Plattform ist hoch verfügbar hat natürlich halt auch ihren Premium-Preis wegen dem Ganzen. Und deswegen macht es halt am meisten Sinn, wenn man wirklich die hochkritische Sache halt auf Mainframe dann laufen lässt. Und ob das jetzt ZOS oder Linux auf Z ist an der Stelle eigentlich erstmal egal.
Mhm. Und was ist so deine Erfahrung so über die Jahre? Jetzt sagen wir, es ist die Premium-Plattform, Hochverfügbarkeit, hochsicher und so weiter und so fort. Aber vielleicht so ein gerne genommener Mythos um die Plattform ist ja, Mainframe ist ja alt und langsam, ja, und das tut ja alles da gar nicht so recht. Und jetzt macht er da zwar irgendwie Linux, aber vielleicht hast du ein ganz spezielles Linux. Ne? Kannst du damit vielleicht ein bisschen aufräumen für
natürlich,
unsere Zuhörer?
Natürlich, gerne. Also das, danke, dass du es ansprichst, Tobi. Das ist natürlich was, mit dem wir uns ständig irgendwie gefühlt jedenfalls rumschlagen müssen, ja, dass die Leute einfach halt leider so ein teilweise zumindest so ein bisschen angegrautes oder angestaubtes Bild vom Mainframe haben. Ja, das sind irgendwie die Maschine, die praktisch eine ganze Turnhalle füllt und sowas alles. Und die Leute, die bedienen, sind auch schon dementsprechend betagt und so weiter und so fort. Aber das stimmt natürlich heutzutage alles gar nicht mehr. Ja, also der Mainframe hat sich ja extrem weiterentwickelt über wirklich die letzten Jahrzehnte, muss man sagen. Und natürlich kann man halt alles, was neu und schick ist, auch auf Mainframe laufen lasse, kein Thema. Nur, wie gesagt, bei vielen Kunden hat sich leider halt irgendwie so ein etwas angegrautes Image im Kopf festgesetzt und das ist dann ein bisschen schwierig, manchmal das dann einfach loszuwerden. Ja? Und da hilft dann halt in der Regel, wenn man das dann einfach mal zeigen darf, weil dann sieht auch die Kunde dann recht schnell, dass das natürlich alles halt gar nicht mehr stimmt, was sie vielleicht sich irgendwann mal so ein Bild gemacht haben vor viele Jahre, ja, und das halt immer noch irgendwie aus irgendeinem Grund dann festhängt im Kopf.
Und also vielleicht mal ganz plastisch, was sind so Sachen, die du dir dann auch mal angeguckt hast und was muss man denn auch vielleicht was tun? Also ich meine, so die Zahl, was muss man am Linux-Kernel ändern, damit der auf Z läuft, die ist ja auch überraschend klein, denke ich mal. Also meistens, wenn ich Studenten frage, die sagen ja immer 50% oder so, also das ist ja gar nicht, ne? Sind ja...
Nee, das ist natürlich Quark. Ja, ich meine, da genau, das ist ja unter 5%. Ja, also ich meine, ich mache es jetzt nicht wirklich oft, aber manchmal gucke ich mir dann auch den Linux-Kernel-Source-Code an, wenn ich wieder irgendwas besser verstehen will. Und es ist wirklich, also im Vergleich zu dem ganzen Rest, extrem wenig, was halt da speziell jetzt für Z dann angepasst werden musste, damit der Kernel halt auf unser Mainframe funktioniert. Ja, also es ist wirklich wenig. Viele Sachen, muss man halt auch sagen, sind tatsächlich überhaupt erst aufgrund der Tatsache, dass das Linux an der Mainframe kam, über die Jahre dann halt enorm auch verbessert worden im Linux-Kernel. Ja, zum Beispiel der ganze SMP-Support, also dass man halt tatsächlich mehr als einen Prozessor hat im Linux-Kernel, ja, dieser ganze SMP-Support, der ist eigentlich zumindest teilweise wirklich erst dadurch verbessert wurde, dass halt unsere Entwickler den Aspekt, ich sag mal, wirklich ausgebaut haben. Ja, das heißt, Linux läuft nicht nur irgendwie am Mainframe, ja, sondern es läuft sogar richtig, richtig gut. Und viele Neuerungen kommen halt einfach auch nur am Mainframe. Ja. Natürlich könnte man jetzt da auch hergehen und im Linux dann Beispiele ausgraben, aber wie du und die Heidi ja wahrscheinlich wissen, ist ja Java mein Steckenpferd. Deswegen kann ich in der Ecke dann noch mehr erzählen als im Linux-Kernel, was halt solche, ich sag mal, Spezialitäten halt einfach angeht.
Und du unterstützt dann quasi Kunden, die einfach mehr Java-Workload dann auch auf die Plattform bringen möchten, ist das so? Und ISVs habe ich gehört, oder? Die sagen, Mensch, genau, wir haben hier eine Lösung. Und eigentlich denken wir, die gehört auch Mainframe, oder? Ja.
Genau, richtig. Ja, also sowohl Kunde als auch ISVs, also kriegt Unterstützung dann von uns und das kann alles Mögliche sein. Ja, also das kann sein, dass man denen überhaupt erstmal irgendwie hilft, das dann auch zu portieren an Mainframe, was in der Regel für Java ja eigentlich ein Klacks ist. Ja, aber manchmal gibt es dann halt auch solche Konstrukte, dass die gerade ISVs oder auch Kunde irgendwelche native Bibliotheken benutzen. Ja, und wenn man zum Beispiel für seine Java-Anwendung momentan nur eine DLL für Windows zur Verfügung hat, ja, dann wird schon die Portierung ins Linux ein bisschen schwierig. Das heißt, das hat ja dann mit dem Mainframe erstmal gar nichts dann zu tun. Aber solche Sachen unterstützt sie halt dann von Zeit zu Zeit, aber schon mit dem Fokus eigentlich auf Performance. Ja, da gibt es halt alles Mögliche. Also da helfe ich praktisch auch, die Performance der Anwendung dann zu optimieren. Oder ich gebe halt unsere ISVs oder der Kunde dann auch Best Practices, was sie beachten müssen, wenn sie halt performant implementieren wollen mit Java und so weiter und so fort. Um mal ein ganz konkretes Beispiel zu machen, wir hatten so ein vor ein paar Jahren, nee, stimmt nicht, das ist so lange so nicht her, ich glaube 2 Jahre oder so, hat man so ein ISV im finanziellen Umfeld. Ja, die haben so eine Fraud Detection Lösung gemacht. Und da war es halt so, die haben das einfach auf dem Mainframe portiert, ja, also da Anpassungen war da keine nötig, ja, die haben das halt einfach verprobt, das hat auch gleich funktioniert. Und der einzige Unterschied war halt mit der Lösung, dass ich sag mal, die Zielsetzung halt eine ganz andere war wie auf andere Plattformen. Ja, die Bank, die sich da dafür interessiert hat, die hat halt relativ hohe Anforderungen dann gehabt, ja, die weiß jetzt das Target dann immer genau, aber da war halt so und so viele Millionen Fraud Detections dann pro Sekunde war quasi die Anforderung. Und das hat halt der ISV vorher nicht so richtig auf dem Radar gehabt, sag ich mal, weil die halt eher so die kleinere Banken bedient haben. Und da hat man einfach diese Volumina dann nicht. Ja, das war halt neu für die. Und dann hat sich halt rausgestellt, bei einem größeren Benchmark, den ich dann mit begleitet habe, dass das zwar schon funktioniert hat, ja, diese, ich weiß nicht mehr wie viele, 100.000 oder Millionen Fraud Detections pro Sekunde, aber die Lösung hat dazu halt irgendwie fast 100 IFLs braucht, damit sie die Leistung abrufen konnte. Ja, und 100 IFLs war dann tatsächlich eine Hausnummer, wo dann auch die Bank sagte, das ist dann doch ein bisschen viel. Unser ganzes Kernbankensystem verbraucht ja keine 100 IFLs. Wenn man jetzt da praktisch nur in Anführungszeichen eine Fraud Detection draufsetzt und die verbraucht da so viel, das ist aber dann wirklich also eine Hausnummer. Ja, und dann ist halt über Umwege dann wieder der Request dann bei mir am Tisch gelandet. Ich habe mir das dann halt anguckt, was diese Lösung da unter der Decke so treibt. Und eigentlich wie fast immer bei solchen Sachen, wenn so viel CPU verbraucht, war es dann nur eine Handvoll Empfehlungen, die da geben musst, was da schief läuft. Und dann sind aus denen fast 100 IFLs, ich glaube, okay, am Schluss nur 17 geworden. Und der konnte gleiche Durchsatz sozusagen erreichen. Und das war dann natürlich eine Zahl, wo sowohl der ISV als auch die Bank, die sich halt dafür interessiert hat, sehr happy war. Das kriegt man. Ja, 17 IFLs, das ist was, das genau, das können wir uns leisten. Ja, das tut nicht weh in dem Sinn. Okay. Ja, und genau, solche Optimierungen schlage ich mir rum, in Anführungszeichen, aber ganz ehrlich, ja, ich sage ja immer, das ist quasi auch mein Hobby, das könnt ihr auch einfach in meiner Freizeit machen.
Weil es so viel Spaß macht.
Weil es einfach Spaß macht, genau.
Ja, das ist doch schön, da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen, ja. Tobi, dass es immer gut ist, wenn man den Beruf auch aus einer gewissen intrinsischen Motivation macht. Genau. Mich würde noch ein bisschen interessieren, Marc, das beschäftigt ja auch viele unsere Zuhörer hier, die ja alle auch zum Stichwort Modernisierung und so weiter unterwegs sind, ihrer klassischen KIX, DB2, COBOL-Anwendungen. Was sind da so deine Highlights in der Integration zwischen Java auf Z mit traditionellen ZOS-Anwendungen? Wo siehst du da auch Use Cases oder was sind da vielleicht auch Beispiele, die dich im Alltag schon bewegt haben oder wo du auch schon unterstützen konntest?
Gerne. Also sag mal so von einer generellen Migration, mir geht jetzt mal irgendwie alles weg von COBOL und mache nur noch Java. Da weiß ich nicht, ob das wirklich der goldene Weg ist, ja, weil man muss es einfach sehen, COBOL und PL1 und Assembler und diese ganze Programmiersprache, die sind einfach so schlank in Anführungszeichen bei vielen Use Cases, dass man sich, obwohl das Java ja auch schlank geworden ist, dann doch manchmal schwer tut, genau an die Performance dann ranzukommen, die man halt so mit, ich sag mal, traditionelle Möglichkeit hat. Aber wenn man halt so einen Ansatz wählt, dass man zum Beispiel neue Funktionen in Java implementiert oder Teile ersetzt oder neue Komplettlösungen dran klemmt, sowas in der Art, da bin ich immer ein Freund davon, weil das dann halt auch Sinn macht. Ja, oder wenn man eine Migration macht, dass man halt so eine schrittweise Migration macht und kleinere Teile dann halt peu à peu dann ersetzt, wenn man das dann machen will. Das funktioniert auch. Aber auch dort muss man dann meistens genau hinschauen, was halt Performance angeht natürlich. Ja, da gibt es auch viele Beispiele, wo ich dann halt Käufer habe, das auf die Plattform dann zu hieven und bei einer Lösung zum Beispiel, die halt leider so generierte Code gehabt hat, also da hat der Kunde hat praktisch seine ganze Business-Logik in so einer 4GL-Sprache gehabt, ja, und hat dann das einmal nach COBOL, also ich formuliere es jetzt mal absichtlich ein bisschen flapsig, hat einmal den COBOL-Knopf gedrückt und dann kam er auf die Idee, am nächsten Tag den Java-Knopf zu drücken, dass das dann halt Java dann erzeugt, dieses Tool. Da war, wie man sich dann vorstellen kann, die Performance halt nicht so toll. Ja, da war halt irgendwie der Unterschied zwischen COBOL und Java dann so anfänglich, ich sag mal Faktor 30 oder irgend sowas in der Größenordnung. Und mit viel Handtuning und Schleife und alles sind wir dann irgendwann mal so ungefähr auf einen Faktor von 1 zu 2 dann kommen, was okay war. Ja, aber das lag mit Sicherheit halt oder zum großen Teil einfach an diesem generierten Code, ja, muss man sagen.
Wenn man jetzt, das heißt aber, du kannst dann auch aus deiner Erfahrung sicherlich, wenn jemand jetzt eben auch sagt, eben ich möchte so Teile meiner Anwendung vielleicht oder überhaupt mal neue Funktionalität, wie du gerade gesagt hast, in Java implementieren, dann ist es schon gut, sich an so ein paar Best Practices zu halten, speziell um auch mit Java auf Z effizient und nicht nur, also Performance ist das eine, Effizienz ist ja das andere dann, oder?
Ja, aber es geht Hand in Hand, ja, Performance und Effizienz. Ja. Also wenn du jetzt Effizienz verstehst als CPU-Verbrauch zum Beispiel, dann geht es halt Hand in Hand. Also irgendwas, was halt besonders effizient ist, also sprich wenig CPU verbraucht, ist im Umkehrschluss natürlich dann auch in der Regel halt hochperformant, also mit viel Durchsatz verbunden dann einfach. Ja, und da hilft es halt, wenn man fähige Programmierer hat, ja, weil wenn jemand weiß, was er macht, ja, dann kann er das mit Java, ich sag mal, genauso gut machen wie mit COBOL. Ja, und das beste Beispiel, was mir da immer einfällt, da habe ich mal mit einem gestandenen COBOL-Programmierer auf irgendeiner Konferenz geredet und der hat dann gesagt, weißt du, Marc, wenn man mal ganz ehrlich ist, damals, als wir angefangen haben, COBOL zu implementieren, da haben wir auch noch nicht so richtig gewusst, was man macht. Das heißt, auch egal mit welcher Programmiersprache, man braucht halt einfach eine gewisse Erfahrung, um zu wissen, auf was man achten muss, wenn es um Performance geht. Und das fällt halt nicht vom Himmel. Ja, da braucht man einfach Erfahrung. Ja.
Okay. Und würdest du denn auch sagen, eben aus seiner Erfahrung, wo profitiert Java denn jetzt vielleicht auch besonders oder gibt es das von der klassischen Z-Hardware-Architektur? Also gibt es da auch Dinge, wo du sagst, das ist eigentlich ein Perfect Fit, viel besser als Non-Z.
Also es gibt natürlich so ein paar Vorteile auf der Z, die es halt einfach so auf andere Plattformen nicht gibt. Ja, also gerade zum Beispiel halt im Bereich von Krypto, ja, also wenn man aus Java raus Krypto machen will zum Beispiel, kryptografische, also Verschlüsselung, Entschlüsselung, Zertifikate und so weiter und so fort, da muss man als Anwendungsentwickler eigentlich nichts speziell machen, sage ich mal, weil einem die JVM ja dann den Teil in Anführungszeichen nach unten in die Hardware abnimmt, ja, einfach dadurch, dass die Provider dann halt so fertig verfügbar sind und sowas alles. Und da kriegt man dann halt out of the box einfach eine bessere Performance, nur durch die Tatsache, dass man es halt auf der Z laufen lässt. Ja, und, Krypto ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre jetzt dann auch noch unsere wirklich, also super, super tolle Hardware, Komprimierung und Dekomprimierung mit GZIP. Ja, das ist auch mal so ein Beispiel, das ich sehr gerne zitiere. Und zwar muss man halt auch da als Anwendungsentwickler einfach nur die ganz normale java.util.gzip Input- und Output-Stream-Klasse benutzen. Also so, wie man es auf Intel oder ARM oder Sun oder irgendwas benutzen würde. Mit dem großen Unterschied, dass halt praktisch am Ende des Tages auf Z da eine hardwarebeschleunigte Komprimierung dahinter steht, ja, und das dann je nach Use Case tatsächlich um bis zu 40 Mal schneller ist als in der Softwareimplementierung. Mhm. Ja, jetzt kann man sich halt auch fragen, was hat jetzt Komprimierung mit Java zu tun? Ja, es gibt viele Softwarepakete, wie zum Beispiel Elasticsearch oder Kafka oder sowas, die halt ihre Daten, bevor die auf Platte rausgeschrieben werden, nochmal komprimiert, weil es ansonsten viel zu viel Daten wird. Und genau diese profitiert halt enorm dann von der hardwarebeschleunigten Komprimierung. Also es ist kein, ich sag mal, konstruierter Use Case, sondern es ist ein tatsächlich wirklich echter Use Case für viele fertige Softwarepakete. Und was halt auch die Schönheit von so einer JVM ist und von der ganzen Architektur an der Stelle, es ist total transparent. Ja, das heißt, man muss dann nur sage seine Lösung, bitte benutzt den GZIP-Algorithmus und zack, hat man halt diese bessere hardwarebeschleunigte GZIP-Komprimierung und Dekomprimierung, ohne dass man irgendwie den Source-Code anpassen muss oder dass irgendein Entwickler irgendwas machen muss oder. Ja. Und das ist sehr sexy, meiner Meinung
nach. Also ich denke, ein Punkt ja auch, Marc, du bleibst plattformneutral, gell? Das heißt, wenn du jetzt übermorgen sagst, die IBM, die mag ich jetzt nicht mehr, jetzt muss auch doch in die Cloud, ne? Dann musst du nicht dann auch wieder, also nicht nur zum Auf-Z-Kommen nicht anpassen, sondern auch um von Z wegzugehen nicht anpassen. Genau. Und das hilft einem natürlich dann auch vielleicht auch ein bisschen ein besseres Gefühl zu kriegen, ja, was natürlich mit COBOL vielleicht manchmal nicht hat, weil man sagt, ja, dann müssen wir ja immer mit der IBM, die mögen wir vielleicht nicht immer oder.
Genau, ganz oft höre ich dann ja an der Stelle, naja, aber wenn ich dann irgendwie in meinem Java-Programm auf Z solche Sachen mache, wie dass ich ein Partition Dataset aufmache und da drin rumlese, das kann ich dann ja gar nicht portieren auf andere Plattformen. Und da sage ich dann immer dagegen, naja, wenn ich halt mein Java-Programm so geschrieben habe, dass es unter Windows C --/ meine Daten irgendwas aufmacht, das kann ich auch nicht portieren. Also da unterscheidet dass die Argumentation zählt dann bei mir nicht. Ja, das ist halt einfach, das ist genau dasselbe in Grün an der Stelle dann.
Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Also man sieht schon, ich finde, man merkt bei dir einfach, dass du das Thema auch liebst und finde es total inspirierend. Aber ich glaube, mit Blick auf die Zeit müssen wir wahrscheinlich schon die Endrunde
absolut abbiegen. Absolut, schade aber auch.
Ja, ich weiß nicht, ob du es weißt, je nachdem, wie oft du unseren Podcast schon gehört hast. Jetzt erwartet dich die Endrunde. Aber damit du noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken hast, starten wir immer mit der Heidi und mir mit der Frage, was ist uns heute denn so besonders kleben geblieben? Oder was ist heute was wir auch nochmal den Zuschauern mitgeben wollen? Ja, wir lernen ja meistens was Neues. Du hast vielleicht irgendwas, was du nochmal allen mitgeben willst. Was sind so die Punkte? Und Heidi, wir starten wie immer bei dir. Was ist dir heute nochmal besonders aufgefallen?
Also für mich war es tatsächlich sehr interessant oder jetzt einfach nochmal, ich kenne den Marc ja schon ein bisschen von der einen oder anderen Veranstaltung und wir hatten auch schon mal beruflich zu tun, wir haben auch schon mal eine Anwendung bei ihm im Center, eben wo er uns toll unterstützt hat, performance-seitig ein Modul von uns gut am Mainframe performen zu lassen. Aber ich fand es jetzt wirklich total faszinierend, wie du einfach, diese Energie, die man einfach bei dir spürt. Und mir ist nochmal klar geworden, was das einfach für einen Unterschied macht, ob jemand halt ein Thema macht, weil er es macht. Oder, und du hast es ja auch beschrieben, wie du da in Poughkeepsie dann warst und dich das da einfach gepackt hat und das cool war und so weiter. Also das hat mir nochmal so Impuls gegeben, einfach wie wichtig das ist, dass man, denke ich, gerade für junge Menschen, dass man diese Chance bekommt als junger Mensch, irgendwo dann zu sein, wo man sagt, und jetzt macht's irgendwie, jetzt schnackelt's.
Ja, absolut.
Das finde ich, merkt man bei dir einfach wahnsinnig und ich finde es schön, wie du das auch teilst hier. Und bei dir, Tobi.
Danke.
Ich glaube, bei mir ist wirklich so der Punkt nochmal mit diesem, dass wir auch wirklich das Programmierern wieder mitgeben müssen. Ja, ich meine, gerade mit diesem ganzen, dass wir alles bei ChatGPT generieren und wir brauchen keine guten Entwickler mehr, finde ich auch das einfach nochmal einen interessanten Punkt, sich klar zu machen, dass am Ende der meiste Teil der Performance durch kleine Dummheiten verloren geht. Ja, und dass man da wirklich auch wieder vielleicht oder vielleicht sogar mehr noch als früher darauf achten muss, dass wir auch in Zeiten von Nachhaltigkeit in der Energiewirtschaft und so uns natürlich überlegen müssen, können wir uns das auch leisten, dass das dann immer noch 80 Mal rödelt, weil wir eben vergessen haben, einen guten Algorithmus zu wählen oder das Framework anzupassen oder auch, wie du ja manchmal sagst, manchmal muss man nur ein bisschen suchen, da findet man drei Parameter und schwuppdiwupp ist es mal ums Doppelte schneller. Ja? Also das ist natürlich schon einfach nochmal was Spezielles, wo man ja auch alle unsere Kunden anhalten kann. Auch das ist eine spannende Untersuchung, nicht immer nur gucken, wie können wir jetzt möglichst das neueste Framework einführen, sondern auch, wie können wir vielleicht einmal im Jahr einen kleinen Hackathon im Unternehmen machen, wer findet den größten Performance-Fresser, ja? Und dann kriegt er ein Arbeitsessen oder sowas oder ein Freizeitessen natürlich spendiert. Ja? Also das fand ich einen netten Gedanken. Ja, Marc, was ist es bei dir, was du noch allen mitgeben willst?
Bei mir, was sich festgesetzt hat, so ein bisschen, ist halt die Hoffnung, dass ich vielleicht beim einer oder andere den Schalter im Kopf ein bisschen umlegen konnte, dass der Mainframe doch kein angegrautes, altes Vehikel ist, sondern dass das eine Plattform ist, die durchaus nach wie vor ihre Stärke hat, auch und insbesondere halt, was Performance angeht. Und ich würde mich freuen, wenn unsere kleine Diskussion hier vielleicht beim einen oder anderen das so angeregt hat, darüber nachzudenken. Und im Idealfall freue ich mich natürlich drauf, irgendwelche Lösungen in Zukunft an Mainframe zu sehen, die man vielleicht heute noch nicht sieht. Ja,
ja, das ist, glaube ich, die so große Herausforderung, da einfach auch Lust zu machen, oder? Die Dinge da drauf zu portieren, genau.
Ja, und Marc, du hast ja vielleicht vorher gesagt, ich lege es dir jetzt auch noch als letztes Wort ein bisschen mit in den Mund, auch wenn man sich mal die Flossen verbrannt hat, vielleicht nochmal reingucken. Ne? Mhm. Das ist vielleicht ja auch sowas, was nochmal gut ist, weil ja viele Leute mal sagen, oh, ich habe meinen Käfer, hat mal reingeregnet, jetzt kaufe ich nie wieder VW. Ja, das wird ja nicht passieren. Aber in der IT ist manchmal so, gell? Oh, ich habe mal irgendwann Linux ausprobiert auf Z, da war gerade frisch neu compiled, ging es nicht, jetzt mache ich das nicht mehr. Ne? Mhm. Sich da auch wirklich viel getan hat.
Ja, absolut.
Sehr schön. Ja, dann vielen Dank an euch für den inspirierenden Austausch und auch die vielen Infos. Marc, war wirklich cool. Und dann hoffen wir, dass sich viele Zuhörer vielleicht auch bei dir melden, dich mit dir vernetzen. Wo findet man dich typischerweise?
da muss ich leider zugeben, dass ich jetzt nicht so der Social-Media-Mensch bin, aber man findet mich zum Beispiel auf Xing. Ja, dort bin ich vertreten, also wenigstens was. Und natürlich, auch wenn man Google bedienen kann, findet man meine E-Mail-Adresse. Das ist kein Problem. Und da bin ich natürlich auch happy, wenn mal jemand einen Kommentar mir zuschickt oder Frage hat oder was auch immer.
Sonst helfen wir auch weiter und leiten dich weiter.
Genau, sonst.
Genau, sehr gerne. Jederzeit.
Sehr gut. Dann vielen Dank an euch. Danke an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Danke an euch.
Mainframe. What the Hack? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe-Community.